Ist mal.
CDU-Bundesgeschäftsstelle Dörmfang, guten Tag.
Guten Tag, Waldhuber hier. Ich habe mal eine Frage. Druckt die CDU immer noch das Internet aus?
Ja.
Ja, machen Sie noch. Okay, das war's schon.
Ja, alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Kumpot Nummer 281, EU-Urteil. Hallo und herzlich willkommen zum 281. Kompott, den ich am heutigen, naja, ziemlich bewölkten zwischendurch, aber regenfreien Freitag, dem 9. September, ja, 2011 aufgenommen habe. Wir haben jetzt...
It is 12:08.
Jawohl, ja. So, und da hinten steht ein dickes, fettes Shell-Auto, da will ich nicht hingehen. Das ist mir zu laut. So, das Intro nebenbei habe ich aus der NSFW, der vorletzten, ist es glaube ich sogar, nee, letzten NSFW-Sendung von Holgi und Tim geklaut, laut ID3Tech radio-gfm.net. Aber ja, da musste ich einfach mal drüber schmunzeln. Und wenn ich das schon mal gerade tun muss, dann kann man das ja auch unterbringen. Ansonsten gibt es hier aber wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil dich und auch wieder mit Space, inklusive Meldungen darüber, was beim MPS gewesen ist und wie mein Augenarztbesuch war. Und was ihr euch jetzt hier am Stück anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich vor allem die großen Ecken Regierung und Wirtschaft verstecken und natürlich mehr. 14 Grad, Broken Cloud Sieger. Cool Greetings. Die 14 Grad, die fühlen sich wie 15 oder 14 an und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 15 km/h aus Southwest. Autos gehen mir auf den Nerv. So, da bin ich wieder. Weil, wenn ich das nicht sage, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Mit erstmal einer Wahlreforder. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voss Kuhle, hat nämlich die Politik ermahnt, endlich die seit 2 Monaten überfällige Wahlrechtsreform auf den Weg zu bringen. Notfalls werde das Gericht selbst die Initiative ergreifen, sagte Voss Kuhle gestern Abend in Berlin. Wenn auf der Grundlage eines verfassungswidrigen Gesetzes gewählt werden solle, könne man mit einer einstweiligen Anordnung einschreiten und klar machen, dass es so nicht gehe. Das Gericht hatte 2008 das sogenannte negative Stimmrecht für grundgesetzwidrig erklärt und eine 3-jährige Frist für eine Neuregelung gesetzt. Sie soll verhindern, dass eine Partei bei Bundestagswahlen mehr Mandate bekommt, weil sie in einigen Ländern weniger Zweitstimmen erhalten hat. Die Frist zur Neuregelung war am 30. Juni abgelaufen. Und anders ausgedrückt, Voss Kuhle ist pisst. Da ist er nicht der Einzige. Aber ganz offensichtlich ist das ja unseren Damen und Herren Regierungsvollidioten sowas von scheißegal. Die setzen das Ding ja aus. Ja, verfassungswidrig, ach, scheiß doch drauf. Das bisschen Verfassung. Pa, BVFG-Urteil, p, uns doch egal. Ja, wenn die Verfassungsschützer ihrem Namen jemals mal gerecht werden wollten, dann müssten sie jetzt hingehen und müssten die Damen und Herren der Unionsfraktion unter Vollüberwachung stellen, die Damen und Herren der FDP-Fraktion unter Vollüberwachung stellen und deren Angestellten gleich noch mit. So. Und dann wollen wir doch mal gucken. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass ja der letzte Entwurf, der da rausgefallen ist, genau denselben Fehler immer noch enthält. Oder anders ausgedrückt, Aufgabe verfehlt. Na, aber hey, die Verfassungsschützer kümmern sich dann lieber darum, sich irgendwelche Terroristen auszumalen, die sie dann verfolgen, um dann da irgendwelche lustigen Überwachungsmaßnahmen zu machen. Anstatt die echten Verfassungsfeinde, die nämlich tatsächlich verfassungswidrig agieren und die das nicht nur theoretisch könnten mit irgendwelchen bösen Anschlägen, sondern die praktisch die Verfassung brechen am laufenden Band. Ja, ach nee, ach, die sind ja nicht wichtig. Das ist eine Meldung, die ich mir hier letzten Freitag reingeklebt habe. So, dann gibt es Neues von der Regierung. Als erstes hätten wir mal den Geheimkauder. Nach dem Datenleck bei der Internetplattform WikiLeaks, das hatte ich, nachdem ich ja Leaky-Leaks-Meldungen überhaupt nicht mehr unterbringe. Hatte ich das entsprechend auch nicht. Da ist nämlich der Scherz, dass in den letzten Wochen rausgesickert ist, dass es da übrigens sämtliche US-Diplomaten-Depeschen in einer Datei gab. Und der Scherz, wie die rausgeleakt sind, ist auch überaus faszinierend. Nämlich, der Herr Assange war zu blöd zu begreifen, dass eine Datei, die er angeblich nur temporär auf einem LeakyLeaks-Server deponiert hatte, da temporär liegen lassen hatte und dann versehentlich, als die Webseite unter Beschuss geriet, mit in sämtliche Mirrors rübergeschoben hat. Und der Witz war, es ging darum, dass irgendwie ein Guardian-Journalist sämtliche Depeschen haben wollte. Und da hat der Herr Assange in seiner übergroßen Weisheit die Depeschen-Datei genommen, hat die mit einem Einmalpasswort verschlüsselt, hat ihm das Passwort aufgeschrieben und ihm gesagt, da liegt die Datei, aber die liegt da nicht lange. So, letzteres war Blödfug und jedenfalls ist dann über irgendwelche Wege mutmaßlich, soll wohl auch der Herr Dummschwafberg mitbeteiligt gewesen sein, ist jedenfalls rausgekommen, ja, das Passwort, was da in dem Guardian-Buch drinne steckt und die Datei, mit der bisher niemand was anfangen konnte, die passen zusammen. So, und also damit sind dann jedenfalls sämtliche US-Depeschen in ungekürzt verfügbar. So, und dann hat jedenfalls der Vorsitzende des Bimbistags Links-Rechtsausschusses Kauda abschreckende Strafen für die Weitergabe behördlicher Geheimnisse verlangt. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn man denn selber berichten dürfte? Na, der Staat hat gefälligst Geheimnisse vor seinen Bürgern zu haben, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn der Staat finanziert von den Bürgern, denen vielleicht rechenschaftspflichtig wäre und es vielleicht mit Geheimnissen doch eher selten zu nehmen hätte. Nein, nein, alles, was der Staat tut, ist geheim. Na, der Bürger soll gefälligst drum betteln, dass er dem Staat noch mehr Geld schenken darf. Also was der Kauder für ein Staatsverständnis hat, da kräuseln sich mir Körperregionen, das ist schon nicht mehr vorstellbar. Die geltenden Regeln seien unzureichend, sagte der Zensurpolitiker der neuen Osnabrücker Zeitung. Künftig müsse jede Veröffentlichung tabu sein, die Menschen in Gefahr bringen könne. Die Pressefreiheit sei ein hohes Gut, aber auch für sie gäbe es Grenzen, betonte Kauder. Zuvor waren im Netz unbearbeitete Versionen geheimer US-Botschaftsdepeschen aufgetaucht. Sie enthalten auch die Daten von mehr als 100 Informanten, wo Herr Assange der Meinung ist, naja, also dass die Depeschen irgendwann mal rauskommen würden, das hatte er sowieso geplant. Und die Informanten, die würden ja inzwischen alle schon völlig anders heißen. Also mal ganz davon abgesehen, dass ein Botschaftsgeheimdienst, der nicht mit irgendwelchen Decknamen arbeitet intern, sich schon die Frage gefallen lassen muss, was das denn eigentlich für ein Geheimdienst ist. Ja, oder sind die Sachen etwa doch nicht geheim? Ja, also ich meine, irgendwo hört es dann auch mal wieder auf. Aber ich finde auch ganz besonders putzig, wie sich da dann nun schon wieder der weißhaarige Kerl und der Domscheiberg gegenseitig bepissen. Also ich meine, hallo Leute, könnt ihr mal, nee, könnt ihr nicht. Also die machen gerade beide ihre Plattformen wieder kaputt. Und es sieht also eher arg danach aus, dass da irgendwie, also aus der Richtung nichts mehr kommt. Nichts, was auch nur annähernd aussieht wie eine möglicherweise irgendwann mal wieder funktionierende Leaking-Plattform. Gut, OpenLeaks ist ja nie richtig gestartet. Aber denen traue ich schon mal nicht mehr weiter, als ich sie werfen kann. Und den LeakyLeaks-Pfeifen, den traue ich erst recht nicht. Ja, also, alles, was da jetzt noch an Nachrichten rumschwappt, das hat so irgendwie alles Dunstkreis Celebrity News und die nehme ich nicht mit. So, und jetzt hat hier also der Kauder aus der Zensurpartei jedenfalls rumgebrüllt von wegen, ja, also es ging ja mal gar nicht, dass man irgendwelche Behördengeheimnisse verraten würde. Veröffentlichen würde. Na, weil, aus gutem Grund, wo er sich dann durchaus mal die Frage gefallen lassen muss, wer nichts zu verbergen hat, hat ja auch bekanntlich nichts zu befürchten. Betont doch er und seine Vollidioten um ihn rum bei jeder Gelegenheit, wenn es darum geht, Bürger auszuschnüffeln. Also, Herr Kauder, was haben denn die Behörden zu verbergen? Beziehungsweise, was haben sie zu befürchten, wenn das, was sie zu verbergen haben, wieder rauskommt? Aber hey. So, dann will Schäuble übrigens mal nicht sinken. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht trotz der stark gestiegenen Einnahmen von Bund und Ländern wenig Spielraum für Steuersenkungen. Vorrang habe weiter der Abbau der Neuverschuldung. Sollte sich Spielraum ergeben, werde etwas Zusätzliches gemacht. Der Haushaltsexperte der FDP-Fraktion, Otto Fricke, sagte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, es gehe ihm nicht um eine Steuersenkung um jeden Preis. Die FDP wolle nach Wegen suchen, untere und mittlere Einkommen zu entlasten. Um jeden Preis. Hallo, das ist das einzige Thema, was sie noch haben. Bürgerrechte haben sie in die Tonne getreten. SLS kriegt überhaupt keine Unterstützung. Also natürlich geht's um eine Steuersenke um jeden Preis. Koste es, was es wolle. Habe ich mir auch letzten Freitag reingeklebt. Auch vom letzten Freitag kam dann noch die Schuldensenke. Die Haushaltspolitiker von Union und FDP wollen die Neuverschuldung des Bundes im nächsten Jahr stärker senken, als bisher von Finanzminister Wolfgang Schäuble geplant. Die vorgesehene Nettokreditaufnahme von 27,2 Milliarden Euro solle angesichts der Wirtschaftsentwicklung nach Möglichkeit unterschritten werden, erklärten die haushaltspolitischen Sprecher Otto Fricke von der FDP und Norbert Bartler von der CDU. Der Bundestag beginnt diesen Dienstag mit den Beratungen über den Haushaltsentwurf für 2012. Blablob. Absichtserklärung. Ja, weil der Aufschwung ist da. Was für ein Aufschwung? 0,1% Wachstum im zweiten Quartal? Das ist ein Aufschwung, echt? Dann will ich nicht sehen, wie ein Nicht-Aufschwung bei euch aussieht. Weil, also ganz blöd, 0,1% ist unter der Inflationsrate und damit eben gerade kein Aufschwung mehr. Mal ganz davon abgesehen, dass eine Gehaltsentwicklung von 1,5% bei einer Inflation von 2,quietsch% auch immer noch kein Aufschwung sind. Na, also ich sehe da keinen Aufschwung. Aber hey, muss an meinem kaputten Auge liegen. Dann gibt es den Anti-Antirassismus. Deutschland verzichtet nämlich auf eine Teilnahme an der umstrittenen Antirassismus-Konferenz der Vereinten Nationen in New York. Außenminister Guido Westerbrolle begründete die Absage damit, dass das Treffen in 3 Wochen als Bühne für antisemitische Parolen genutzt werden könne. Weil nämlich Ahmadinejad auftreten könnte und der hat vor Jahren da schon mal irgendwelche Scheiße gelabert. Und anstatt sich dann mit dem auseinanderzusetzen, geht man lieber gar nicht erst hin, weil das nämlich so viel souveräner ist. Ja. Na gut, mag sein, dass die irgendwie alle nicht in der Lage sind, sich mit dem inhaltlich auseinanderzusetzen. Aber ich meine, das sagt ja dann auch schon was aus. Na, mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie die anti-israelischen Parolen von dem vielleicht auch deswegen so schlimm sein könnten, weil die in einigen Punkten dann doch nicht mehr so leicht widerlegbar sind. Weil die Israelis sich schlichtweg nicht so verhalten, dass man sie in allen Umständen immer befürworten könnte. Aber hey. So, und dann gibt's eine Euro-Regelung. Die Haushaltspolitiker von Union und FDP haben sich auf Regeln für die Mitsprache des Bundestags bei der Ausweitung des Euro-Rettungsschirms geeinigt. Und das noch bevor das BFFG geurteilt hat. Melden mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend, auf einer Sitzung der zuständigen Arbeitsgruppe habe man beschlossen, dass das Parlament alle potenziell haushaltsrelevanten Aktionen genehmigen müsse, bevor die Bundesregierung ihnen zustimmen dürfe. Andernfalls müsse der deutsche Vertreter mit in den europäischen Gremien mit Nein stimmen. Dies gilt für Entscheidungen über eine Erhöhung der Bürgschaften, für den Rettungsschirm und Veränderungen der Hilfsinstrumente. Der Bundestag will Ende des Monats über die Reform des Euro-Rettungsschirms abstimmen. Ja, also ich meine, die lustige Formalität, dass das Parlament dem zustimmen soll. Keine Angst, wird sie. Dann gibt's Hartz plus 10. Der Hartz-IV-Regelsatz für Langzeitarbeitslose soll Anfang 2012 um 10 Euro steigen, geht aus einem internen Schreiben des Bundesarbeitsministeriums hervor, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Bisher liegt der Regelsatz für alleinstehende Hilfeempfänger bei 364 Euro. Na, wie war das? 3 Euro waren ja schon garantiert. Da haben sich ja die Länder drauf geeinigt in dem Kompromiss. Und dann kommen also nochmal 7 Euro obendrauf. Oder anders ausgedrückt, die jährliche Erhöhung, die mit dem nächsten Jahreswechsel kommen soll, ist größer als die großartige Erhöhung wegen kompletter Neuberechnung. Na, ich meine, das sagt doch auch was. Wie zum Beispiel, dass die große Neuberechnung eben genau das nicht war. Die war weder groß noch eine neue Berechnung. Aber hey, das ist keine wirkliche Neuigkeit. Das darf jeder inzwischen auch schon gewusst haben. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gibt es einen VDS-Kompromiss. Im Dauerstreit um eine Neuauflage verdachtsunabhängiger Protokollierung von Nutzerspuren wollen Teile der CDU-CSU-Fraktion den liberalen Koalitionspartner weiter entgegenkommen. Der CDU-Innenbrüller Clemens Binninger sagte der Leipziger Volkszeitung nach einer Klausurtagung von Sicherheitsexperten der Union, dass er sich eine von 6 auf 3 Monaten verkürzte Speicherfrist vorstellen könnte. Immer noch alle Bürger unter Verdacht setzend. Verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung ist verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung und damit Vollverdächtigung aller Bürger. Na, und übrigens, Sie berufen sich doch immer auf die EU-Richtlinie, die es da gibt. Eine dreimonatige Speicherung ist nicht mehr EU-richtlinienkonform. Also entweder sollten Sie sich mal bei Gelegenheit eine neue Begründung aus dem Arsch ziehen, oder Sie können diese Pseudokompromisse sich alle auch dahin stecken, wo Sie sich die Begründung herziehen sollen. Bisher hatten die Konservativen eine halbjährige Aufbewahrung von Verbindungs- und Standortdaten als unerlässlich erachtet, um den Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden nachzukommen und den EU-Vorgaben Genüge zu tun. Binninger begründete seinen Kompromissvorschlag mit dem Hinweis, dass laut einer Überprüfung der Brüsseler Richtlinie in den Mitgliedstaaten in 70% der Fälle in den ersten 3 Monaten auf Vorratsdaten zurückgegriffen werde. Also ich meine, rein formal ändert das nichts an der Tatsache, dass die Richtlinie sagte mindestens 6 Monate. Ja, also wenn Sie jetzt irgendeine andere Regelung erlassen wollen, dann entspricht die nicht der Richtlinie, auf die Sie sich doch aber ständig berufen, dass Sie wegen dieser Richtlinie, weil das doch aus Brüssel kommt und wir können doch gar nicht anders. Ja, und das kam ja deswegen aus Brüssel, weil es in Deutschland nicht durchsetzbar war. Da ist doch Frau, was war doch gleich ein Browser, nach Brüssel gewandert und hat da gebettelt, dass dann doch da bitte eine Vorratsdatenspeicherungsregelung erlassen werden möge, damit sie dann offiziell gezwungen sei, die durchzusetzen. Auch wenn sie das überhaupt gar nicht wolle. No. Und dann gibt's auch noch so Dünnfug wie: Wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung nur für die Bereiche Kinderpornografie, Terrorbekämpfung und schwerste Verbrechen wie beispielsweise Mord. Nee, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung für so Dinge wie Betrug. Ganz schlimme Straftaten wie Betrug. Oh mein Gott. Nein, also das ist eine ganz, ganz schlimme Katalogstraftat, ne? Weil es gibt keine Fälle von Kinderpornografie, in denen die Vorratsdatenspeicherung bisher sinnvoll hätte eingesetzt worden sein können. Es gibt keine Fälle von Mord, wo die Vorratsdatenspeicherung irgendwas bedeutet hätte, weil bei den ganz schlimmen Straftaten die Polizei schon von alleine schnell genug den Arsch in Bewegung setzt. Bei Pipifax-Straftaten, wo die Polizei das Zeug halt alles mal liegen lässt, da wären Trilliarden Jahre Speicherung mal ganz praktisch. Dummerweise lässt sich das dann nur nicht begründen, um dann intensiven Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung eines jeden Bürgers zu rechtfertigen. Weil wir brauchen das, weil unsere Polizisten zu blöd sind, rechtzeitig einen Arsch in die Höhe zu bewegen. Ist eine verdammt blöde Begründung. Mal ganz davon abgesehen, dass man ja eine Vorratsdatenspeicherung im Moment gar nicht braucht, weil die Provider den Scheiß eh beliebig lange speichern. Siehe Teil 1. Ne, dann gibt es auch jetzt irgendwie den offiziellen Vorschlag aus der SPD. Ja, also eine Vorratsdatenspeicherung light will man ja dann auch. Muss ich doch gerade mal gucken, taucht der hier auch auf, der Text? Nein. Also die SPD hat da jedenfalls auch beschlossen, dass sie eine Vorratsdatenspeicherung haben will. Ich meine, das überrascht mich alles überhaupt gar nicht. Die SPD, ne? Wer war doch gleich ein Browser? Was war doch gleich ein Browser? Welcher Partei gehört die Frau an? Au, richtig, da war was. Ne? Also von daher... Pibifax. Und jetzt so zu tun, als würde man da irgendwie dagegen sein. Da gibt's eine Propaganda. Niedergelassene Ärzte müssen nach Spiegel-Informationen künftig mit Gehaltseinbußen rechnen, falls Kassenpatienten zu lange auf einen Termin warten müssen. Geht dem Magazin zufolge aus dem neuesten Entwurf für ein Gesetz zur ärztlichen Versorgung hervor. Die Vereinbarung von Terminen mit Fachärzten stoße in der Praxis vermehrt auf Schwierigkeiten, heißt es in der Vorlage aus dem Haus von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr. Vermeidbare Wartezeiten entstünden vor allem dann, wenn Hausärzte ihre Patienten an Fachärzte überwiesen. Jetzt frage ich mich, wie wollen Sie das kontrollieren? Ich meine, da kriege ich irgendwie eine Überweisung zu, keine Ahnung, Facharzt X. Was weiß ich, blödes Beispiel vom Hausarzt an Augenarzt. Und der sagt, ja, kommen Sie mal in 3 Monaten, da habe ich halt Zeit. So, und dann? Woran soll ich jetzt erkennen können, dass das eine unnötige Wartezeit ist? Na, und vor allen Dingen, wie soll das dann noch kontrolliert werden? Sollen dann irgendwelche Leute regelmäßig in den Arztpraxen anrufen und sich Termine geben lassen? Und wenn dann Sie der Meinung sind, das sei aber unnötig lange, dann hauen sie irgendwie auf den Arzt ein, oder was wird das, wenn es fertig ist? Also ich meine, man sollte Gesetze vielleicht auch mal so machen, dass sie auch durchsetzbar sind. Also was ist bitte eine unnötige Wartezeit? Wie lange darf man warten müssen, bevor es anfängt, unnötig zu werden? Und wer bestimmt, wie das denn geht? Oder wollen die dann intensiv in die Praxisterminvergabe reinglupschen? Ja, weil das ist der einzige Punkt, wo man erkennen könnte, ob da vielleicht Wartezeiten passieren, die gar nicht zwingend nötig wären. Aber hey, Propaganda. Dann gibt's Zen-Forderer. Bundeszensurministerin Zensursula von den Laien verlangt für Griechenland und andere verschuldete Eurostaaten einen stärkeren Druck zur Haushaltssanierung. Da frage ich mich, was? Die Meldung, dass Frau Arbeitsministerin jetzt irgendwie für irgendwelche anderen europäischen Staaten zuständig wäre, habe ich wohl irgendwie glatt verpasst. Muss mir entgangen sein. Na, also, bitte was? Ja, sie will die Vereinigten Staaten von Europa. Das war schon eine Meldung, die schon mindestens dicht an der Grenze war. Aber das jetzt langsam wird's absurd. Man sehe derzeit, welch große Herausforderungen es für betroffenen Regierungen bedeutet, die Kehrtwende zu schaffen, sagte die Zensurpolitikerin der Zeitung Financial Times Deutschland. Das erfordere jahrelang Disziplin und beharrliche Konsolidierung. Vor allen Dingen, weil, wenn man dann sich das mal aus der Nähe anguckt, man feststellt, ja, die Griechen sollen jetzt sparen und sie erreichen ihre Sparziele nicht, weil ihre in die Wirtschaft wegbricht, weil sie alles wegsparen, weil der Staat plötzlich kein Geld mehr ausgeben darf. Es gibt keine Binnenkonjunktur bei denen oder zu wenig Binnenkonjunktur und der Staat bricht komplett die Wirtschaft weg. Es gibt keine Aufträge an die Wirtschaft mehr. Und dann wundern sie sich alle, dass die irgendwelche Sparziele nicht schaffen. Und dann heißt es ja, aber jetzt verkauft euren gesamten Staatsbetriebe. Ja, hallo, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber die Börsen sind gerade in den freien Fall übergegangen. Und also jetzt irgendwas zu verkaufen, heißt effektiv, dass man es signifikant unter Wert verkauft. Da würde ich mich als Staat auch gegen wehren. Na, und dann kommt Zensursula und verlangt, ja, aber dann müssen wir den noch härter gegens Knie treten. Hallo? Irgendwer zu Hause? Ist in dem Schädel auch irgendwas drinne oder ist der nur dazu da, damit es nicht in den Hals reinregnet? Na, ist ja eklig. So, dann gab es Zenrentula. Die hat dann nämlich irgendwie Rentenpläne zur Bekämpfung von Altersarmut vorgelegt, so frei nach dem Motto, naja, also wenn man die ganze Zeit, sein ganzes Leben lang, wie war das, mindestens 35 Jahre eingezahlt hat und mindestens 45 Jahre in der Rentenversicherung bla gewesen wäre, dann würde man aber 850 Euro kriegen. Was dann nur irgendwie den Brüller übrig lässt, dass genau die Leute, die im Moment zu wenig Rente bekommen, also weniger eben als diese 800 Quietsch Euro, dass die schlichtweg nicht auf die Jahre kommen oder anders ausgedrückt, die Anforderungen, die Zensursula da stellt, die sind eben, also wenn man die jetzt anwendet, dann erwischen die nicht genau die Leute, die das Geld bräuchten. Na, aber hey, na, das ist doch alles schon in Ordnung. Und wo kämen wir denn auch hin, wenn, ja, so. Genau, das zur Regierung. Dann gibt es Berlu-Scheißland. Berlusconi hat nämlich Schnauze voll und nennt Italien ein Scheißland, das ihn krank mache. Der Lacher bei FIFA. Das ist rausgekommen, weil die Polizei das Telefon abgehört hat. Die Ermittlung ging um Erpressungsvorwürfe gegen einen Mann, der Berlusconi Frauen für Partys vermittelt haben soll. Den hatten sie übrigens auch erwischt. Und die Geschichte davon ist auch abgefahren, denn die Details der Untersuchung in dem Fall sind in die Presse geleakt und erscheinen dann in einem Magazin, das, Trommelwirbel, Berlusconi gehört. Die haben dort unter anderem aufgedeckt, dass die Staatsanwaltschaft glaubt, dass der Mann Geld dafür erhalten habe, um einen Deal einzugehen und einen Gerichtsverfahren aus dem Weg zu gehen. Das muss ja schmerzen, wenn nicht mal die eigenen Medien mehr zu ihm halten. Habe ich bei Fefe letzten Freitag geklaut. So, am Samstag gab es dann noch eine Scheißident. Silvio Berlusconi wird nach Angaben seiner Partei bei den nächsten Parlamentswahlen 2013 wieder Kandidat für das Amt des italienischen Scheißpräsidenten sein, des Scheißidenten sein, die Koalition lebe von seiner Führung, sagte Parteichef Angelino Alfano. Oder anders ausgedrückt, die haben noch nicht mal mehr jemanden. Die haben nur noch den Suffkopf, den Kinderficker. Das waren ja keine Kinder, die haben, er hat ja nicht gefickt. Die haben dann nur Bunga Bunga, was immer Bunga Bunga ist, gemacht. Ja, aber hey, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Dienstag gab es dann eine Armenlast. Rom DPA. Unter dem Druck der Finanzmärkte und europäischer Kritik hat Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi das jüngste Sparpaket seines Landes noch einmal umgepackt. Jetzt soll die Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt auf 21% angehoben werden, um Geld in die Kassen des hochverschuldeten Landes zu spülen. Außerdem soll eine Sonderabgabe von 3% für Reiche eingeführt werden, die mehr als 500.000 Euro im Jahr verdienen, bis der Etat wieder ausgeglichen ist. Eine Mehrwertsteuererhöhung geht wem doch gleich an? Auch richtig, die Ärmsten. Weil an einer Mehrwertsteuererhöhung kommen wir ja nicht vorbei. Die muss ja jeder bezahlen. 3% für Leute, die mehr als 500.000 Öcken jedes Jahr mit nach Hause nehmen. Klingt irgendwie wenig. Oder anders ausgedrückt, es ist immer noch eher eine Belastung der Armen. Aber hey, in den Medien wird uns das verkauft als ja, und jetzt werden auch die Reichen doch wieder an die Kandare genommen. naja. So, dann gibt es eine ISRAP-Lehnung. Israel lehnt es nämlich weiter ab, sich für den Militäreinsatz gegen eine Gaza-Hilfsflotte vor 15 Monaten zu entschuldigen. In Jerusalem hieße es, man bedauere, dass bei der Aktion 9 türkische Aktivisten getötet worden seien. Man habe wie jedes andere Land das legitime Recht auf Selbstverteidigung. In internationalen Gewässern eher nicht. Und das sind Gewässer, also die israelischen Soldaten sind ja an Bord der türkischen Schiffe gekommen. Da waren die Schiffe in Gewässern, die allgemein anerkannt in internationalen Gewässern waren. Dass die israelische Regierung der Meinung ist, ihre Gewässer wären da aber schon angefangen, ist eine Einzelmeinung der israelischen Regierung. Na, und die offizielle Begründung, warum sie sich nicht entschuldigen wollen, habe ich dann auch irgendwo gelesen oder gehört, genau genommen in Nachrichten. Die war so ganz besonders putzig, so frei nach dem Motto, naja, also wenn wir jetzt uns entschuldigen, dann werden die Soldaten irgendwann mal verklagt mit der Begründung, ja, seht mal, selbst eure Regierung hat sich ja dafür schon entschuldigt. Und deswegen darf man sich nicht dafür entschuldigen, einfach mal Leute umgebracht zu haben. Na, also ich meine, der israelische Staat bzw. dessen Soldaten benehmen sich nicht gerade so, dass man sie für Vorbilder halten sollte. Na, das ist wahrscheinlich das Problem, weswegen bei dieser Antirassismuskonferenz da Deutschland nicht auftreten wird. So, und jetzt sind dann nämlich die Türken entsprechend stinkig. Nachdem diese ausgeblieben war, diese Entschuldigung, hatte die Regierung in Ankara heute die Ausweisung des israelischen Botschafters Levi angekündigt. Außerdem werden alle militärischen Verträge mit Israel ausgesetzt. Hintergrund ist offenbar ein Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen. Laut New York Times wird darin die israelische Seeblockade des Gazastreifens zwar als rechtmäßig bezeichnet, der Verlust an Menschenleben sei aber nicht akzeptabel. Und andererseits hätten sich die Schiffe der Hilfsflottilla allerdings auch nicht korrekt verhalten, inwiefern auch immer das da nun genau gewesen sein mag. Ich kenne den Bericht nicht. Aber ja, die hätten da auch irgendwie eine Mitschuld. So, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gibt es den ADAC. Trotz der weiter geringen Nachfrage bei den Autofahrern sieht der ADAC keine Alternative zum Biosprit E10. Auf gar keinen Fall dürfe die Einführung von E10 jetzt gestoppt werden, sagte ADAC-Präsident Peter Mayer der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. Der Regierungsbeschluss an E10 festzuhalten stehe, auch wenn die FDP das anders sehen möchte. Die Ölkonzerne seien dann gefordert, ihre Versäumnisse aufzuarbeiten und mit einer gezielten Kampagne das Image von E10 aufzupolieren. Vielleicht wäre es auch mal am ADAC, Listen zu erstellen, zu überprüfen, dass tatsächlich alle Autos, die offiziell als können E10 ab, auch tatsächlich E10 abkönnen und keine, wie auch immer gearteten, Mehrkosten verursachen? Na? Oder ist das zu viel verlangt? Wenn man da schon mal irgendwie einen Autoclub hat. So, dann gibt's Türk-Israel. Außen-Guido-Ministerwelle hat das Vorgehen der Türkei im Streit mit Israel über den gewaltsamen Einsatz gegen eine Gaza-Hilfsflotte kritisiert. Deutschland sehe die jüngsten Entwicklungen mit großer Sorge. Oder anders ausgedrückt, er hat immer noch nicht begriffen, dass die Türken durchaus einen Grund haben, warum sie stinkig sind. Da wurden türkische Staatsbürger erschossen, umgebracht. Man könnte es auch ermordet nennen. Und da gibt's einen UNO-Bericht, der sagt, das ist nicht akzeptabel. Und die Türkei sagt, hey, wenn das nicht akzeptabel ist und die Israelis sich weigern, überhaupt einzugestehen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dann wollen wir mit denen nichts mehr zu tun haben. Und dann kommt Guido angelaufen und sagt, das geht aber mal gar nicht. Die heiligen Israelis. Hallo? Auch Deutschland dürfte mal irgendwann eingestehen, dass die Israelis nicht heilig sind und dass nicht alles, was sie tun, immer großartig ist. Aber hey. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gibt es Neues von der Wirtschaft. S&Junk. S&P hat nämlich angekündigt, die Euro-Bonds als Junk einstufen zu wollen. Nämlich so schlecht wie der schlechteste Staat, der da drinne wäre. Sternchen, wenn die nicht einfach als es zahlen alle zusammen. Das heißt, es wird immer gezahlt, weil die besten Zahler im Zweifelsfall dahinter stehen. Rauskommt. Dieses Sternchen hat allerdings eine Weile gebraucht, bis es dann auch mal irgendwann bei S&P vorbeigeschwebt kam, die dann verkündet haben, ja, also das gilt natürlich nur, wenn die Euro-Bonds anders gemacht werden, als es ohnehin geplant ist. Oder anders ausgedrückt, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? So, dann gibt es noch Euroneinig, genau. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat angesichts massiver Kritik in den eigenen Koalitionsreihen die Rettung des Euro als alternativlos verteidigt. Man brauche in einer globalisierten Welt eine gemeinsame europäische Währung, sagt er im Bundestag. Weil Scherz an der Sache ist, da haben sie dann auch Probe abgestimmt, irgendwann Anfang der Woche. Und Ergebnis war, dass 25 Abgeordnete nicht brav genickt haben. die Kanzlermehrheit, also die absolute Mehrheit im Bundestag, wenn alle Abgeordneten anwesend sind und alle Abgeordneten so stimmen, wie sie in der Probeabstimmung jetzt gestimmt haben, also die Oppositionsparteien alle brav dagegen, die Regierungsparteien alle brav so, wie sie eben jetzt geprobestimmt haben, dann hätte Merkel keine Mehrheit. Nun hat ja putzigerweise die SPD schon verkündet, dass sie brav nicken wird, egal was da kommt. Von daher ist es eh eigentlich völlig scheißegal, aber wenn man das sich mal genau anguckt, hieße die Tatsache, wenn Merkel tatsächlich keine Kanzlermehrheit bekäme, dass sie eigentlich rein formal nicht mehr regierungsfähig wäre. Neuwahlen gehen nicht, weil wir haben ja kein verfassungskonformes Bundeswahlgesetz. Oder anders ausgedrückt, genau die Staatskrise, vor der schon seit Monaten gewarnt wird, wäre dann da. Ja, eigentlich bräuchte man eine Neuwahl, weil die schwarz-gelbe Koalition nicht regierungsfähig wäre. Uneigentlich kann man nicht neu wählen, weil die schwarz-gelbe Koalition zu blöd war, die entsprechende Gesetzesregelung mal durch den Bundestag rechtzeitig zu bringen. Oder anders ausgerückt, ups. Na, also ich gehe mal noch davon aus, dass die Koalitionsabgeordneten dann doch irgendwie eingetrichtert bekommen, dass genügend von denen brav zu nicken haben oder schlicht durch Abwesenheit glänzen. Also die Mehrheit wird schon noch zustande kommen. Aber also schön geht nochmal anders. So, dann gibt's die BDS-Dumpaganda. Der bunte dämlicher Steuerzahler hat nämlich die Bundestagsabgeordneten aufgerufen, die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms abzulehnen. Finanzpräsident Däke erklärte in Berlin, eine derart unverantwortliche Politik dürfe auf keinen Fall gebilligt werden. Um die Darlehenskapazität des neuen Rettungsschirms auf 440 Milliarden Euro anzuheben, wollen die Euro-Länder ihre Garantien auf 780 Milliarden Euro aufstocken. Deutschland muss dann für 211 Milliarden Euro bürgen. Dies seien 70% des derzeitigen Bundeshaushalts, kritisierte Däke. Als es darum ging, Bankengeld in den Arsch zu blasen, habe ich irgendwie vom Bund dämlicher Steuerzahler ungefähr gar nichts gehört. Woran das wohl liegen mag? Na, also, hallo? Vor allen Dingen, der Bankenrettungsschirm war doch auch irgendwie 200 quietschmichtot Milliarden groß. Ja, das war natürlich kein echtes Geld. Hey, die Hypo Real Event Horizon hat gerade 150 Milliarden geschluckt. Was, die Commerzbank hat auch noch Geld? Was, die WestLB auch? Oh, ups. Oder anders ausgedrückt, ja, wir haben in Deutschland alleine mehr versenkt. Na, aber hey, ach, wo denk ich denn hin? So, dann gibt's den Schweizelkurs. Die Schweizerische Nationalbank hat nämlich einen Mindestwechselkurs zum Euro festgelegt. Demnach soll ein Kurs von unter einem Franken 20 für einen Euro nicht mehr toleriert werden. Und das machen sie, indem sie europäische, also Euro-Staatsanleihen kaufen, vor allen Dingen die von Deutschland und Frankreich. Oder anders ausgedrückt, die Schweiz finanziert gerade Deutschland und Frankreich. Ja, und sie dürfen die dann ja auch nicht so allzu bald wieder abstoßen, weil sonst würden sie ja wieder den Franken stärken. Oder anders ausgedrückt, So, dann gibt es die BFEF-Eurettung, das Urteil quasi. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich die Griechenlandhilfe und den EU-Rettungsschirm gebilligt. Da hatten Gauweiler und Co. gegen geklagt. Und jetzt hat das BFFG gesagt, nö, ist in Ordnung, wenn der Haushalt, also mindestens der Haushaltsausschuss des Bundestags jedem Schritt zustimmen muss. So, oder anders ausgedrückt, das, was sie sich gerade vorher als Regeln festgelegt hatten, hat jetzt das BFFG auch gesagt. Und völlig überraschend ist die Regierung plötzlich begeistert. Ein BFFG-Urteil, wo die Regierung begeistert ist, das macht mir ja schon Gedanken. Ja, also ich meine, normalerweise kennen wir es doch, dass die Regierung dann grummel, wir danken für die Klarstellung, blub, fallen lässt. Na, hier gibt es ein Urteil, da sind die sogar richtig happy, mit breitem Grinsen rumgelaufen. Ja, aber hey. So. Dann ist der Rösler mal wieder besonders absurd. Der hat nämlich Ängste vor einem wirtschaftlichen Abschwung als unbegründet zurückgewiesen. 0,1% Wachstum im Quartal. Ja, ach, unbegründet. Das ist kein Abschwung. Da ist schließlich noch eine positive Zahl. Was, die ist nur ganz knapp vor 0? Ach, egal. Trotz konjunktureller Abkühlung gehe er in diesem Jahr von einem Wachstum von 2,6% aus, sagte der FDP-Politiker in der Haushaltsdebatte des Bundestags in Berlin. Auch in Zukunft erwarte man ein robustes Wachstum, da Deutschland über eine starke Wirtschaft verfüge. Nur dummerweise die Binnenkonjunktur komplett beseitigt hat. Aber hey, ja, also ich weiß nicht, was der Rösler geraucht hat, aber der scheint irgendwie nicht zu realisieren, dass 0,1% Wachstum im Quartal effektiv heißt, die nächste Rezession ist da. Wenn das sich nicht nochmal umkehrt und mal wieder nach oben geht, dann ist aber nichts mehr mit Wachstum und dann ist vor allen Dingen nichts mit Steuersenkungen. So, dann war in Mecklenburg-Vorpommern die Landtagswahl. Da gab es ein Zwischenergebnis. Die SPD hat als größte Fraktion gewonnen. Dann zweitgrößte ist dann die CDU. Aber auch mit den Linken zusammen könnte die SPD regieren. Die wollen dann auch mit beiden Parteien sich unterhalten. Die Grünen sind mit 8,4% dann in den Landtag eingezogen. Die FDP hat die gigantische Anzahl von 2,7%. Oder anders ausgedrückt, fast 3% ist raus. Na, die Vorhersagen für die Berlin-Wahl sehen ja im Moment die FDP bei irgendwas mit einer 4 vorm Komma. Und dann gibt es da so eine lustige Partei mit lustigen Piraten, die bei... Was waren es? Tagesthemen von gestern sollen es angeblich 6,5% gewesen sein. Habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber huch. Na, vor allen Dingen, weil jetzt irgendwer auch schon einen Spruch von Guido ausgebuddelt hat, der ja vor der Bundestagswahl verkündet hat, ja, man könne ja seine Stimme den Piraten geben, aber die sei dann für den Gulli. Ja, man kann in Berlin seine Stimme der FDP geben, aber genauso gut kann man es dann auch gleich sein lassen. Ja, und übrigens, die NPD ist mit 6% mehr als doppelt so vielen Stimmen hat mehr als doppelt so viele Stimmen wie die FDP in Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Ja, aber hey, dann meint der DGB, dass die Hartz-IV-Sätze immer noch verfassungswidrig wären. Es bestätigt laut DGB ein neues Gutachten, das heute die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung vorlegt. Darin werfen Wissenschaftler der Regierung methodische Fehler bei der Neuberechnung der Sätze für Hartz-IV-Empfänger vor. Die wurden ja nicht berechnet, die wurden ja erwürfelt. Ja, also von daher, ja, haben sie wohl recht. Der DGB fordert den Gesetzgeber nun auf, die Regelsätze schnellstmöglich fehlerfrei zu ermitteln. Unabhängig davon werde der Gewerkschaftsbund aber mit ausgewählten Musterverfahren den erneuten Gang nach Karlsruhe vorbereiten. Ja, aber mal zackig. Vor allen Dingen erwarte ich auch, dass dann der Bundesregierung nochmal mitgeteilt wird, dass sie gefälligst sich an das Urteil zu halten haben, was sie ja in diesem Falle ganz und überhaupt gar nicht getan haben. Die sind nicht transparent ermittelt worden. Punkt. Da kann Zensursela behaupten, was sie will, aber transparent ermitteln geht anders. Am Mittwoch gab es dann einen Polizeieinsatz in Mannheim. Da ist nämlich ein 37 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein Beamter wurde durch einen Brandsatz schwer verletzt. Noch sei unklar, ob Polizisten den 37-Jährigen bei der Stürmung seiner Wohnung erschossen haben oder er sich selbst das Leben nahm. Die Beamten waren am Morgen zu der Wohnung gefahren, um den Mann abzuholen. Die Gründe dafür sind noch unklar. Der 37-Jährige, der als geistig verwirrt galt, soll die Tür geöffnet und einen Brandsatz in Richtung Polizisten geworfen haben. Bedauerliche Einzelfälle. So, noch am Mittwoch gab es dann die Meldung, ach, das war ja völlig in Ordnung. Ein Polizist hat nämlich einen angeblich geistig verwirrten Mann in Mannheim erschossen. Es ist dann also inzwischen klar, ja, es war ein Polizist, der den Mann erschossen hat. Aber das war ja in Ordnung, weil die Polizeibeamten hatten den 37-Jährigen am Morgen abholen wollen. Dabei schleuderte er nach Darstellung der Behörden den Beamten einen Molotow-Cocktail entgegen und verletzte einen Polizisten schwer in Gesicht und am Oberkörper. Polizisten schossen, um sich gegen den Mann zu verteidigen. Der 37-Jährige starb durch eine Polizeikugel. Anhaltspunkte für ein polizeiliches Fehlverhalten gebe es nicht, hieß es. Na, da gab es doch auch den Studenten, ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber bei dem war das auch Notwehr, dass sie den mit zwei Magazinen bis in den Rücken zerschossen haben. Vor allen Dingen eine Kugel, die dann ihn von hinten erwischt hat, ihn umgebracht hat. Ist alles völlig selbstverteidigungsmäßig gewesen. Ja, auf der Flucht erschossen, tut uns ja leid. Na? So, dann gibt's einen ersten Erfolg, wenn man ihn denn so nennen kann, von der Servergate-Geschichte, wo ja Server der Piratenpartei einfach mal so abgeschaltet worden, weil die Polizei zu blöd war, einfach mal eine freundliche Mail zu schreiben, könnt ihr uns bitte Logdaten rübergeben? Um als Antwort zu bekommen, Logdaten? Der Server, von dem ihr Logdaten haben wollt, loggt nichts. Ja, und zwar hat da das Landgericht Darmstadt eine Beschwerde der Piratenpartei insofern zugegeben, dass die Durchsuchungsanordnung ein bisschen sehr breit gewesen wäre. Das ist noch nicht wirklich ein Erfolg, weil ein wirklicher Erfolg so aussieht, dass die Durchsuchung als illegal anerkannt wird und sämtliche beschlagnahmten Gegenstände und Daten entweder zurückgegeben im Fall der Gegenstände oder gelöscht zu werden haben. Aber hey, ist schon mal ein Anfang. Gab's gestern als Meldung. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt vom Barenfeld Samstag 2010 Saltatio Mortis mit dem dortigen Titel Prometheus. 4 Minuten 32 lang. Gefolgt von Ken FM zum Thema 9-11. Habe ich aus YouTube entführt und ist 13 Minuten 46 lang. Und ja, so ein paar von den Fragen, die er da in den Raum stellt, sind tatsächlich immer noch ziemlich sehr ungeklärt. Da kommen dann auch noch so Dinge dazu wie, warum zum Fick fliegen eigentlich die Abfangjäger erst noch Holding-Patterns über dem Ozean, genau in der Zeit, als die Flugzeuge in Hochhaustürme reinkrachen. Aber hey, So, kriegt ihr dann auf die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion auf das hier geben wollt, fühlt euch eingeladen, mich bei Twitter @compot anzuschreiben, bei Google Plus zu erwähnen oder einen Kommentar im compiblog.de zu posten, für den Fall, dass ich nicht gerade die Kommentare wieder abgeschaltet habe, weil irgendwelche dummen Spammer rumlaufen. Oder mir eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben. So, und jetzt viel Spaß mit Prometheus und KenFM zu 9-11. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Oh, 9/11 und die Hinterbliebenen oder Happy Birthday Terrorlüge. Du wirst 10 Jahre alt. Am 11. September im Jahre 2000 war die Welt noch in Ordnung. Man konnte sich voll und ganz auf den Geburtstag des Kaisers konzentrieren, Beckenbauer. Ein Jahr später schoss man sich mit der Freude über dessen Geburtstag ins Aus, denn alle Welt saß in Angst vor dem Dritten Weltkrieg vor dem Fernseher, um eine zur US-Primetime live übertragenen Spitzenbegegnung mitzuerleben. Die Champions League in Sachen Terror war angetreten, Al-Qaida gegen USA. Wie die Partie ausging, ist bekannt. Gar nicht. Sie geht bis heute in die Verlängerung und die Regeln werden ständig nachgebessert. Medial sprechen wir, wenn wir über den 11. September reden, von einer Zäsur einer Zeit vor und nach dem 11. September. Ähnlich wie vor und nach Christus. Historische Nägel mit Köpfen. Wenn man sich heute, 10 Jahre nach dem warmen Abriss des World Trade Centers, noch einmal vor allem die TV-Berichterstattung ansieht, fällt einem auf, dass das Verbrechen des Jahrhunderts, wie es bis heute genannt wird, diverse Rekorde zu bieten hatte. Es wurde live übertragen. Es wurden mehrere Flugzeuge parallel als Tatwaffen eingesetzt. Es stürzten 3 Wolkenkratzer durch Brand über der eigenen Grundfläche ein. Es wurde kein Widerstand geleistet, sprich freier Fall. Es wurden 3 Fliegen mit 2 Klappen geschlagen, will sagen, es reichten 2 Flugzeuge, um 3 Wolkenkratzer einzuäschern. Turm 2, der zuletzt getroffen wurde, sackte vor Turm 1 in den Grund, obwohl der länger brannte. Die gesamte US-Luftverteidigung war am 11. September irgendwie auch nicht auf ihrem Posten. Es blieben alle Verantwortlichen in ihrem Amt und wurden sogar befördert. Es war der Superpower, den Vereinigten Staaten von Amerika, nicht möglich, während der ersten 120 Minuten der Entführung auch nur einen Abfangjäger wenigstens in die Nähe New York Citys zu bekommen. Es wurde Gepäck am Flughafen nicht in eine der Unglücksmaschinen geladen, allerdings nur eine Tasche des Hijackers. Es wurden Millionen Dokumente vernichtet und doch konnte der Pass eines Attentäters, der in der Terrormaschine saß, unverbrannt aus den Trümmern des Tatorts geborgen werden. 15 der 19 Attentäter reisten über dasselbe US-Konsulat in Saudi-Arabien ein. 15 von 19 Visa waren fehlerhaft. Und es fanden an diesem 11. September 2001 sage und schreibe 7 militärische Großmanöver über den USA statt, die unter anderem als Übungsziel annahmen, dass das World Trade Center durch 2 entführte Passagiermaschinen angegriffen würde. Eine Übung. Die soeben erwähnten Aussagen sind wahr. Sie sind nur die frappierendsten im Fall 11. September, aber sie sind bei weitem nicht die einzigen Informationen, die den Anschlag so historisch einmalig machen. Es gibt ein ganzes Telefonbuch solcher Merkwürdigkeiten bezüglich des 11. Septembers, aber die dazu bestehenden Fragen werden nicht gestellt. Jedenfalls nicht in und von der Öffentlichkeit, nicht von der Presse. Dabei könnte sie jeder stellen, denn sie ergeben sich aus dem über 600 Seiten starken Abschlussbericht zum 11. September, veröffentlicht im Jahre 2004 im Auftrag der US-Regierung. Klassischer Journalismus, nämlich bei suspekten Geschehnissen mit Fragen so lange nachzubohren, bis Antworten folgen, die nicht an Märchenstunde erinnern. Klassischer Journalismus ist seit dem 11. September irgendwie keinen Pfifferling mehr wert. Wir alle spüren, dass aus einer wahren Welt eine wahren Welt geworden ist. Und die heißeste Ware sind Nachrichten, nach denen man sich nicht mehr richten kann, denn sie sind absurd. Absurd im Sinne von, die Macher sind, wie wir, die Konsumenten, irgendwie auf Droge. Mediendroge. Wir, die Medienjunkies, reagieren nicht mehr auf Inhalte, sondern nur, wenn man uns die Fernbedienung wegnimmt. Fernbedienung heißt ja Fernbedienung, weil man uns via Bildröhre damit aus der Ferne bedient. Deshalb tut sich sehr wenig, wird sehr wenig Druck auf alle Regierungsvertreter ausgeübt, um den 11. September endlich zu untersuchen, wie man das bei klassischen Mordfällen mit nur einer Leiche macht. Dass das nicht geschieht, hat diverse Gründe. Einer ist, dass man ausgerechnet in einer Gesellschaft die Meinungsfreiheit als wesentlich für die Demokratie versteht, dass man Meinungsfreiheit zu gewissen Themen nicht mehr zulässt. Der 11. September ist so ein Thema, ein Tabuthema. Wer das, was eben die Massenmedien weltweit vor die Füße werfen, nicht dankbar aufnimmt wie ein Hund einen Knochen und dann winselnd in seiner Ecke verschwindet, bis man zum Gassigehen ruft, der ist ab sofort ein Verschwörungstheoretiker. Eine Verschwörungstheorie ist eine Erklärung zu einem komplexen Ereignis, das, wie der Name schon sagt, von einer Verschwörung ausgeht und diese nicht beweisen kann. Daher Verschwörungstheorie. Und ja, es gibt zum 11. September zahlreiche Verschwörungstheorien. Die bekannteste ist die offizielle Version. Denn wesentliche Fragen zum Hergang, zur Finanzierung, zur Logistik, zur Planung und zu den Tätern und zum Kopf der ganzen Operation Osama Bin Laden können nicht wirklich beantwortet werden. Offene Fragen wurden im Abschlussbericht vor 6 Jahren immer dann durch Spielszenen ersetzt, wenn man sich nicht sicher war. Damit ist der 9/11-Report kein Tatsachenbericht, sondern ein Drehbuch, Fiktion à la Hollywood. Merke, Osama Bin Laden ist zwar seit ein paar Wochen offiziell tot, wenn auch ohne aktuelles Foto, und auf die DNA, die uns die USA liefern wollten, wartet die Welt bis heute noch, aber Osama Bin Laden wird bis heute noch nicht einmal vom FBI, sprich der amerikanischen Bundespolizei, mit den Anschlägen in Verbindung gebracht. Im Abschlussbericht 9/11 wird er trotzdem als der Mann benannt, der sich den Supercoup des Jahrhunderts alleine ausgedacht hat. Warum? Weil's passt und weil man uns das schon in den ersten Stunden des 11. September via TV-Gebetsmühle in alle Hirne implantiert hatte. Und der Trick funktioniert. Geht man auf die Straße und wirft zum Beispiel dem Durchschnittsamerikaner den Brocken 9-11 hin, folgt wie ein Pavlov-Reflex der Ausspruch Osama Bin Laden. Man muss Verständnis dafür haben, denn selbst die Bürger New York Citys haben, wenn es um den 11. September geht, ein Problem mit Bild, also TV-Bild, und parallel dazu ein Bildungsproblem. 52% der Einwohner des Big Apple haben noch nie etwas von der Existenz des über 140 Meter hohen World Trade Center 7 Gebäudes gehört, das am 11. September ja auch Stunden nach dem Zwillingsturm einstürzte. Zwar ohne je von einem Flugzeug getroffen worden zu sein, aber so heißt es im NIST-Report, einer Art amerikanischen TÜV, da umherfliegende Trümmerteile der Twin Towers die oberen Etagen des World Trade Center 7 in Brand gesteckt hätten. Das World Trade Center 7 wäre in vielen Städten der Welt das höchste Gebäude des Landes überhaupt. Es würde zum Beispiel in Frankfurt am Main die aktuelle Banken-Skyline locker überragen. Aber trotzdem wird dieser Wolkenkratzer im Abschlussbericht zum 11. September noch nicht einmal erwähnt. Nicht wichtig genug oder eben generell unbekannt, denn anders als L.A. mit Hollywood, die amerikanische Filmstadt, ist New York City die Hauptstadt des Fernsehens. Und im Fernsehen wurde das Zusammenstürzen von WTC 7 nie wirklich gezeigt. Und was im Fernsehen nicht gezeigt wurde oder wird, ist für den New Yorker eigentlich gar nicht existent. Ob er von den Anschlägen überhaupt erfahren hätte, wenn das Drama mit Osama nicht via TV live übertragen worden wäre? Kommen wir zu einem ganz anderen, wesentlichen Detail des 11. September. Kommen wir zu der Idee, diesen Super-Terroranschlag überhaupt untersuchen zu wollen. Professionell. Wessen Idee war das eigentlich? Ein Wunsch der Regierung? Bei weitem nicht. Die Bush-Regierung hatte überhaupt kein Interesse an einer Untersuchung, im Gegenteil. Und so mussten erst 15 Monate vergehen, bis eine Kommission zusammengestellt wurde. Bis dahin war freilich wertvolles Beweismaterial zur Seite geschafft. Die eigentlichen Initiatoren der Untersuchungskommission waren die sogenannten Witwen von Jersey. Vier Frauen, die in den Zwillingsturm Menschen verloren hatten. Sie machten so lange in der Öffentlichkeit Druck, bis George W. Bush und seine Mannschaft nicht mehr anders konnten. Bisher hatte das Weiße Haus ganz offiziell eine solche Untersuchung abgelehnt mit der Begründung, man könne dieses Jahrhundertverbrechen nicht untersuchen, da man zu beschäftigt sei, die Täter zu finden. In einer Sitcom wäre ein solcher Satz mit einem Lacher unterlegt worden. Testen wir das mal. Wir können die Untersuchung des Jahrhundertverbrechens nicht durchführen, da wir zu beschäftigt sind, die Täter zu finden. Als diese schizophrene Begründung nicht ausreichte, um die Witwen zu stoppen, schindete man mit einem weitaus perfideren Satz wertvolle Zeit, in der Hoffnung, die Welt würde zur Tagesordnung übergehen, sprich warten, bis zur Achse des Bösen auch ein Motor geliefert würde. Washington kam jedem, der Aufklärung verlangte, lange mit dem Satz, man solle doch mal an die Hinterbliebenen denken. Aber was, wenn man selber einer der Hinterbliebenen war? Oder anders gefragt, wer sind denn eigentlich die Hinterbliebenen des 11. September? Sind es nur jene, die von sich sagen können, den Trümmern des World Trade Centers gerade noch lebend entkommen zu sein, bevor die Schwerkraft Erstaunliches leistete? Sind es nur die, die am 11. September einen Freund, einen Bekannten oder einen Verwandten verloren haben? Oder sind die Hinterbliebenen weit mehr Menschen? Sind die Hinterbliebenen vielleicht alle, die sich nach dem 11. September mit irgendeiner negativen Veränderung ihres Lebens ganz persönlich auseinandersetzen müssen? Einer Veränderung, die direkt mit dem 11. September in Zusammenhang steht. Wenn dem so ist, so gibt es weit mehr Hinterbliebene, als man bei rund 3000 direkten Opfern in New York City annehmen würde. Die Hinterbliebenen sind in Wirklichkeit alle, die nach dem 11. September, aber wegen des 11. Septembers, zum Beispiel in einen Krieg verwickelt wurden, dort Verwundungen erlitten oder ebenfalls Angehörige verloren haben. Die Hinterbliebenen sind die Opfer des Ersten und Zweiten Irakkrieges. Die Hinterbliebenen sind jene Menschen, die durch unsere Präsenz, zum Beispiel am Hindu-Push, trotz humanitären Einsatzes nur zu Schaden gekommen sind, beim Brunnenbau mit Apache-Hubschraubern, Splitterbomben und Landminen. Die Hinterbliebenen sind aber auch die Soldaten sämtlicher Nationen, die man mit dem Satz, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, an die Front schickte und schickt. Dieser Satz, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Totschlagargument. Die Hinterbliebenen sind all jene, die Wurzeln haben, die im weitesten Sinne nicht US-amerikanisch oder christlich sind, sondern eher auf Restweltbürger oder Moslem schließen lassen. Die Hinterbliebenen sind all jene, die seit 10 Jahren ohne Anwalt, ohne Anklage und ohne Kontakt zur Außenwelt in Guantanamo verschimmeln. Ein völkerrechtlicher Skandal von historischem Ausmaß und eine bis dato einmalige Untätigkeit der Justiz, wenn man bedenkt, dass allein 70% aller weltweit registrierten Anwälte in den USA arbeiten. Wo sind diese Experten für Recht und damit Gerechtigkeit eigentlich? Ich frage Sie, liebe Juristen, ganz direkt. Wo bleibt Ihre Sammelklage, schon um den eigenen Berufsstand vom Regime im Weißen Haus oder besser Pentagon zu schützen? Die Hinterbliebenen sind aber auch all jene, denen man via Antiterrorgesetze die Grundrechte beschneidet oder aufgehoben hat. Damit sind auch wir in Deutschland die Hinterbliebenen, denn das Gesetz zur Datenvorratsspeicherung, ursprünglich mal als Ad-hoc-Maßnahme mit Verfallsdatum geplant, geht in seine dritte Verlängerung. Es wird durchgewunken, ohne dass man groß drüber spricht. Von ursprünglich 5 Jahren Richtung Open End. Und was heißt das konkret? Dass der Gesetzgeber auch bei uns, dem Rechtsstaat BRD oder muss man sagen Reststaat GmbH, von jedem Bürger das Telefon anzapfen, den Rechner hacken, die Kontodaten einsehen und Bewegungsprofile erstellen kann. Ohne richterlichen Beschluss, versteht sich, und auch ohne, dass ein Richter im Nachhinein mal Einsicht verlangen dürfte, denn er erfährt überhaupt nichts davon. Warum? Weil wir selber, die Bürger, nichts davon erfahren und wo kein Kläger, da kein Richter. Ganz simpel. Im ganzen Satz. Der Gesetzgeber, der ursprünglich für das Gesetz steht, also den Rechtsstaat, bricht selber das Gesetz, indem er ein als Sondermaßnahme erdachtes Gesetz einfach willkürlich verlängert und damit jeden Bürger unter Generalverdacht stellt. Wegen der Hinterbliebenen, richtig? Wir alle sind die Hinterbliebenen des 11. September, denn das Recht bleibt auf der Strecke. Das Argument, die Situation erfordert das, ist so glaubwürdig wie: Gib mir 19 Teppichmesser und eine Höhle in den Bergen Afghanistans und ich zeige dir, wie man ausgerechnet das Land 2 Stunden lang militärisch vorführt, das über das modernste Abwehrsystem der Welt, über 20.000 Atomsprengköpfe und satellitengestützte Luftraumüberwachung verfügt. Rund um die Uhr. Also immer. Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu bekommen, wird am Ende beides verlieren. Dieser Satz von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA, sollte man unseren Volksvertretern auf die Stirn tätowieren, damit sie ihn sich gegenseitig vorlesen können. Bis das der Fall ist, können wir, die Hinterbliebenen, aber eben nicht Zurückgebliebenen, nur eines tun. Unsere Regierung auf der Straße auffordern, eine neue rechtsstaatliche Untersuchung des Falles 11. September zu fordern. Denn auch wenn der Anschlag in den USA verübt wurde, wurde er uns doch als Angriff auf die gesamte westliche Welt verkauft. Uneingeschränkte Solidarität heißt nicht zwingend eingeschränkte Intelligenz. Wäre der seinerzeit in Manhattan Süd arbeitende TV-Kommissar Theo Kojak noch am Leben, würde er sich in einer Sonderfolge der Serie das Protokoll 9/11 kommen lassen, um es mit dem Satz in die Tonne zu kloppen: Jetzt ist Schluss mit der Märchenstunde. Dann würde sich Kojak und sein Team erneut an den Fall machen. Er würde im Dreck wühlen. Würde die aktuelle US-Administration dann einen Stellvertreter in Theos Serienbüro schicken, um den Mann mit Glatze und Lolli im Mund einzuschüchtern, zum Beispiel mit dem Hinweis: Finger weg, Kojak, oder wir machen sie fertig. Fiele in der Serie die obligatorische Bemerkung des Kommissars. Ist es wahr? Wahr ist leider nur sehr wenig im 2004 veröffentlichten Abschlussbericht 9/11. Und so können wir, die Hinterbliebenen, nur hoffen, dass die kritische Masse derer, denen das, was man uns als offizielle Version seit Jahren auftischt, so groß wird, dass es zu einer Kettenreaktion kommt. Einer, der den bis heute unaufgeklärten Massenmord des Jahrhunderts neu aufrollt. Nichts anderes ist der 11. September 2001 nämlich. Ein offener Mordfall. Mord ist juristisch, wenn man den Tod eines oder mehrerer Menschen bewusst plant und ausführt. Wenn wir uns nicht beeilen, wird uns Hollywood mit der Aufklärung zuvorkommen und dann ist kaum noch was zu holen. Denn Terror in Verbindung mit Popcorn ist eine Mischung, die ähnlich unkaputtbar ist wie die 3 Blackboxen der am 11. September zerschellten Flugzeuge, die man, wieder ein Zufall, allesamt nicht finden oder auslesen konnte. Happy Birthday, Terrorlüge. Du wirst 10 Jahre alt. Happy Birthday, 11. September. Und wie würde der Franzl sagen, der ja immer noch am 11. September Geburtstag hat? Vergesst's, was sie schreiben, geht's raus und spielt's Fußball. Modifizieren wir diese Aussage. Vergesst, was sie schreiben, geht raus und stellt Fragen.